preist den Herrn.
Amen.
Das war aber vorgesagt, du. Ich dachte, da kommt ihr selber drauf.
Die sind ungläubig, die haben wir heute zur Evangelisation eingeladen. Preist den Herrn.
Amen.
Ach so, doch, die kriegst du raus.
Amen bedeutet für mich, dass ich Schluss machen muss. Und dabei wollte ich gerade anfangen. Schön, euch zu sehen. Ja, freut euch, wenn ich das sage. Schön, euch zu sehen. Ja, man kann auch Sonntagabend was anders machen. Grillieren, im Biergarten sitzen, grillen. Was weiß ich, grillen, ach so, grillen. Aber ich freue mich, mit euch zu sein und einfach Gemeinschaft über das Wort Gottes mit euch zu haben. Ich habe den Herrn gefragt, nochmal und nochmal und nochmal, was ich euch sagen soll. Die Bibel ist so ein dickes Buch und da weiß man nicht immer, wo man anfängt und wo man aufhört. Die Bibel sagt, dass wir als gute Haushalter Altes und Neues zusammenbringen. Wie bei euch in der Küche. Da wird was aus dem Kühlschrank geholt, tiefgefroren, aufgetaut und schmeckt. Und manchmal kochen die frisch und kein Mensch kann es essen. Nicht? Passiert beides. Und so kam ich zu einem Wort, das ich mit euch teilen möchte. Ich weiß nicht, wie sehr aktuell das ist. Vielleicht am Ende sagt, ja, warum hat er das gerade gepredigt und nicht was anders. Aber ich überlasse das jetzt dem Herrn. Wer war gestern da? Gestern in Michelstadt. Wer war da? Schämt euch nicht, ihr kriegt einen Pluspunkt. Wer war nicht da? Gut, jetzt meldet euch nochmal, die da waren. So, dreht euch mal um und guckt zu denen hin. Und dann geht zu denen und sagt und fragt sie, was hat er gepredigt gestern? Gut, nicht? Und ihr, die ihr gestern da wart, habt was zu tun. Wir machen Nachversammlung und dann, Herbert hat ja schon angefangen. AVC haben wir gegründet, ohne das gründen zu wollen. Und manchmal entsteht etwas ungeplant von uns Menschen. Auf jeden Fall, diese Mission ist nicht am grünen Tisch entstanden aus einer Diskussionsrunde. Was fehlt? Was könnte man machen? Wo könnte man Geld reinkriegen? Wo könnte man Positionen und Posten und Stellung haben? Sondern 1970 bin ich mit meiner Frau und ein paar Freunden nach Russland gefahren. Wir hatten damals in Bonn gerade unser Gemeindezentrum eingeweiht. Ich war 35 Jahre alt, nicht mal ganz. Da hatte ich schon ein Altenheim gebaut. Und meine lieben Freunde, Kollegen, die haben gesagt, der Saratschuk ist ein ganz Schlauer. Jetzt ist er 35 und hat schon ein Altenheim. Der hat ausgesorgt. Denn wenn man ein Altenheim hat, erstmal ist das ein guter Posten. Und zweitens kann man sich schon die Zimmer richtig reservieren. Schattenseite oder Sonnenseite, was immer. Aber ich spürte eine innere Unruhe und ich bin jemand, der immer weiter muss. Und ich bin noch nicht am Ende. Es gibt Leute, die nennen das ruhelos. Dazu zähle ich nicht. Denn als ich 17 war, bin ich in die Ruhe eingegangen und da bleibe ich seitdem. Denn das ist gut, in der Ruhe zu sein und in der Ruhe zu bleiben. Aber wir fuhren dann los und was passierte? 2 Tage nachdem wir von Deutschland weg waren, war ich verhaftet. Kontrabandist, das ist sowas wie Mafiosi oder sowas. Nämlich, die hatten uns geschnappt und wir hatten Bibeln im Gepäck. Und ich konnte dem Zöllner nicht zufriedenstellend erklären, warum ein Pastor für 2 Wochen Urlaub 100 Bibeln braucht. Das konnte der KGB nicht verstehen. Und darum waren sie sehr interessiert, natürlich hauptsächlich interessiert, für wen die Bibeln waren, zu wem ich da Kontakt habe, obwohl ich das erste Mal dahin fuhr. Und das ist etwas gewesen, was ich natürlich nicht sagen wollte. Auf jeden Fall, meine Familie wusste nicht, wo ich war. Der KGB kam, ich wurde mitgenommen. Und dort saß ich endlich alleine. Ich habe gesagt, lieber Gott, jetzt wollte ich eine Heldentat vollbringen. 100 Bibeln nach Russland bringen. 1970, das war die Zeit, wo die Christen im Gefängnis saßen. Wo man für eine Kinderstunde in seinem eigenen Haus 5 Jahre Sibirien bekam. Wo Pastoren für Jahre und Jahrzehnte, ich kenne einen Bruder in Russland, der ist inzwischen heimgegangen. Dieser Mann hat 25 Jahre im Arbeitslager gesessen. Selbst Solzhenitsyn in seinen Büchern schreibt über diesen Pfingstbruder, der treu war zum Wort Gottes und bereit war, solch einen Preis zu zahlen. Ich sage, Herr, warum hast du uns nicht bewahren können? Warum? Und ich bekenne auch, dass ich nicht ohne Angst war. Ich war nicht bereit, nach Sibirien zu gehen. Die drohten uns, das Auto wegzunehmen, das war das Mindeste. Und. Aber ich bin vorsichtig, weil es so eine Inflation gibt. Der Herr hat mir gesagt und gezeigt, und die soll ich heute heiraten und morgen eine ganz andere. Also ich bin vorsichtig damit. Aber ich spürte deutlich, dass Gott mir sagt, es ist alles in Kontrolle. Ich sage, Herr, aber warum? Und auch da bekam ich eine Antwort. Ich will, dass du einmal persönlich spürst, wie es meinen Kindern geht, die hier ständig leben müssen. Dieser Druck, diese Panik, wo man nicht frei zum Gottesdienst gehen kann, wo man keine Bibel eben kaufen konnte. Und ich sagte, Herr, jawohl, ich bin bereit dazu. Ich will das nicht weiter erzählen, weil ich das erzählt habe. Wir haben hier ein erstes Hörbuch rausgebracht und das sind, glaube ich, 6 oder 7 CDs. Eine, auf der ist alles drauf, das ist möglich. Und so habt ihr noch ein Geschenkle für den, der MP4, 5, 6, was weiß ich, wie das geht. Ich bin da nicht sehr technisch. Oder normal im CD-Player zu spielen. Ihr könnt euch das anhören. Was ist draus geworden? Das ist ja viel wichtiger. Wir haben jetzt über 1300 Vollzeitmitarbeiter weltweit. Auch in Tansania, Bukoba. Do you know Bukoba? You know. Ja, da muss man hingehen. Da haben wir ein ganzes Dorf mit Hunderten von Leuten, Waisenkinder, die da versorgt werden. Oder Missionare. Wir hatten jetzt eine Pastorenkonferenz unserer eigenen Mitarbeiter, ungefähr 400. Letztes Jahr habt ihr freundlicherweise Herbert mitgeschickt, macht das wieder nächstes Jahr, so Gott will und wir leben. Ich bin nämlich schon Pensionär und ich weiß nicht, wie lange Gott mich noch braucht. Ich will ihn auch nicht zwischen den Füßen rumlaufen und ihn stören. Die Jugend muss ja voran. Auf jeden Fall, so, wir haben fast 30.000 Kinder jeden Tag, die in eine unserer Einrichtung kommen. Und unsere Schwesterle, wie heißt sie? Judith. Die hat es ja selber gesehen und erlebt. Ein kleines Projekt, das aber wachsend ist. Wir haben zum Beispiel in Nordkorea, könnt ihr euch das vorstellen, in Nordkorea 5.000 bis 7.000 Kinder, die jeden Tag Brot und Milch bekommen. In diesem atheistischen Nordkorea. Es gibt immer einen Weg rein. Manchmal nicht gleich raus. Aber das ist ja auch nicht wichtig. So, unsere Zeitschrift könnt ihr euch mitnehmen. Viele von euch kennen vielleicht den Bruder, den Himmelsbürger. War das schon mal hier bei euch? Ja, ja. Hier diese Bücher, die es gab früher, der Himmelsbürger, waren Bücher über ihn geschrieben. Hier hat er selbst ein Buch geschrieben und das sind Predigten und ich sage euch, das ist Schwarzbrot. Und das isst man nicht mehr wie drei Stück, nicht? So, ihr wisst, so diese türkischen Fladen, wenn sie warm sind, aufgepumpt, beißt einmal raus, die Luft ist raus, das andere schiebst hinterher und sagst, Mutter, wann gibt's Essen? Aber so Schwarzbrot, das ist was. Und solch ein Buch ist dieses. Gut. Ein Text, der eigentlich zwei Texte sind. Und, oder zwei Texte muss man lesen und die zusammenbringen. Vielleicht wie eine Münze, die zwei Seiten hat. Nämlich aus dem Alten Testament eine wichtige Wahrheit, die ich einfach empfinde, mit euch zu teilen. Mein Thema könnte sein, wer möchte ein Held werden? Meine Frau meldet sich zuerst, sie könnte Heldin werden. Nicht? Wir predigen ja noch nicht immer gleich Damen und Herren, sondern einfach Herrschaften. Nicht? Also, wer möchte ein Held werden? Eine. Noch. Spitzt die Ohren. Was Voraussetzung ist, ein Held zu werden. Das steht in Chronik. In 1. Chronik, wisst ihr, das ist ein Buch in der Bibel, auf Seite 338. Für die, die sich nicht so auskennen und sagen, wo ist er denn, nicht? Wir haben mal eine Versammlung gehabt, und ein Bibelschüler sollte eine Andacht halten und der hat geblättert und geblättert und geblättert und einer, der ihm helfen wollte, stimmte an, Herr, ich suche, Herr, ich finde. Und das hat ihn noch mehr irritiert. Meine Ruhe nur bei dir. Und schließlich hat er gesagt, leider kann ich heute keine Andacht halten. Meine Konzepte sind noch auf dem Bahnhof. Und weil mein Koffer noch in der Aufbewahrung ist. Auf jeden Fall, gut, so 338, da steht es, Vers 10, und dies sind die Obersten von Davids Helden, die mit ihm ganz Israel.
Was war 1.
Chroniker? 11. 11, ja. Was habe ich gesagt? 11. 1. Chroniker, Kapitel 11, Vers 10. Dies sind die Obersten von Davids Helden, die mit ganz Israel ihn kräftig beistanden bei seiner Erhebung zur Königswürde, da man ihn zum König machte nach dem Wort des Herrn über Israel. Also, es geht darum, die König, in diesem Fall diese Männer, haben versucht, David in die Position zu bringen, zu dem Gott ihn berufen hatte. Und das ist nicht immer ganz leicht. Weil einmal der Teufel nicht will, dass Leute in die Berufung kommen, stimmt's? Und zweitens gibt's auch manchmal eifersüchtige Leute. Habt ihr auch schon mal gehört? Habt ihr schon mal? Nicht hier in Darmstadt jetzt, nicht in dieser Gemeinde, aber vielleicht irgendwo anders. Habt ihr schon mal gehört? Leute, die eifersüchtig sind, die neidisch sind, grün wie ein Frosch vor Neid. Nicht ihr, aber ihr habt das schon mal gehört. Aber es geht darum, die ihre Position erkennen und sagen, Halleluja, ich bin berufen, zu helfen, dass der Berufene in seine Berufung kommt. War ein schöner Satz, nicht? Schreibt euch den auf. Ich weiß ihn nicht mehr. Auf jeden Fall, der kam so spontan. Nämlich, David war von Gott gesetzt, berufen und gesalbt, König in Israel zu sein. Okay. Im Weiteren heißt es so bei Verträgen, kommt die Abkürzung. Und die Abkürzung ist die volle Nennung, nämlich es geht um die Königsherrschaft Jesu. Denn David braucht keine Helfer mehr. Sondern David, ein Bild auf Jesus. Und es geht darum, dass wir Jesus Christus zur Herrschaft verhelfen. Verhelfen? Braucht Jesus Hilfe? Braucht Jesus Hilfe? Der kann alles selber, stimmt's? Nee? Ihr wollt doch wohl nicht sagen, dass Jesus Hilfe braucht. Ich habe mal in einer Versammlung gefragt, wer glaubt, dass Jesus Probleme hat? Die haben mich alle entsetzt angeguckt. Ich sage so, Jesus hat keine Probleme. Amen, Amen. Nur eine Schwester hat so, dass das keiner sieht, die Hand so ein bisschen gehoben. Ich sage, was? Sie wollen sagen, dass Jesus Probleme hat? Ja, sagt sie, mit mir. Und auf einmal gingen alle Hände hoch. Und da habe ich das Problemfeld Jesu gesehen. Da hat sich jeder erkannt. Oh ja, meine Güte. Ich bin auch ein Troublemaker. Aber heute geht es nicht um die Troublemaker. Wie heißt das zu Deutsch? Trouble ist Probleme und Maker sind Macker. Und das sind meistens Troublemaker, nicht? Okay, gut, aber keine Philologie hier und keine Übersetzung. Auf jeden Fall, David hatte Leute, die dir erkannt haben, das ist die Berufung. Und David war ja in der Position, dass er in der Höhle rumgehaust hat. In gemieteten Räumen, auf der Flucht, irgendwo, armselig. Oft hatten sie nicht mal zu essen und zu trinken, bei Frost und Hitze. Aber da waren Leute, die wussten, Gott hat eine Berufung auf diesen Hirtenknaben gelegt. War kein großer Kriegsmann. Harfe konnte er spielen, musikalisch war er. Und irgendwo lesen wir, dass er hübsch ausgesehen hat. Das ist auch schon mal eine Sache, einen hübschen Mann nachzufolgen. Wir hatten die meisten Männer keine Probleme, Nachfolger zu finden. Die sind nicht hübsch. Und manchmal beruft sie Gott trotzdem. So. Und diese Leute, Helden, haben gesagt, wir wollen mitarbeiten. Mitarbeiten. Viele haben Schwierigkeiten, nur Mitarbeiter zu sein. Die wollen immer, wenn schon, die erste Geige, am liebsten die erste Trommel spielen, nicht? Dass sie ja nicht übersehen und nicht überhört werden. Aber da waren Leute, die haben gesagt, jawohl, wir erkennen die Berufung und wir wollen helfen. David muss König sein. Und nun möchte ich einen dieser Helden herausnehmen. Nämlich dieser eine, der heißt Eleazar. Eleazar. Und Eleazar war einer der Helden. Ihr wisst, Helden sammeln sich gerne mit wem? Mit Helden. Und wenn du die Gemeinde guckst, so nach der Versammlung, wer steht zusammen? Die Versager stehen zusammen und beklagen sich, das war mal wieder nichts. Und wieso und weshalb und warum? Ich hätte es besser gemacht. Oder die, die Sieg und Erfolg hatten, die stehen auch zusammen und sagen, preist den Herrn, noch herrlich, Halleluja. Nicht? Hier wird uns beschrieben, dass um David herum Menschen waren, die ihm helfen wollten. Denn, hört gut zu, Israel war im Land der Verheißung. Israel, ihnen war das Erbteil aufgeteilt. Sie kannten ihre Grenzen, was ihnen gehörte. Und um etwas in Anspruch zu nehmen, hört gut zu, um etwas in Anspruch zu nehmen, muss man ein Recht darauf haben. Viele Leute kommen, ich höre das so gerade auch in der charismatischen Bewegung, überall, wo du deinen Fuß hinstellst, ist deins. Sag, komm in meinen Garten, stell deinen Fuß dahin und ich gebe dir mein Rasenmäher und sag, okay, du kannst mal hier. Ja, aber das ist meins. Ich sag, geh zum Katasteramt, die werden dir sagen, wem das gehört. Manchmal sind wir ein bisschen spinnerisch. Josua hatte die Verheißung, das war grundbuchamtlich ihm zugesagt. Und trotzdem haben sie es nicht besessen. Sondern was mich an dieser Geschichte hier bewegt, ist, dass Israel im Land der Verheißung war, zugleich auf der Flucht vor den Philistern. Die Philister haben regiert in Israel. Und die Philister haben die Israeliten gescheucht, tributpflichtig gemacht. Auf uns übertragen. Wir haben so viel Verheißungen. Und in Realität hängen wir am Tropf. Wie ein Fisch am Land. Schnaufen wir. Anstatt in unserer Verheißung zu leben. Was Gott dir verheißen hat, das darf dir, das muss dir auch zur Verfügung stehen. Vielleicht nicht immer. Weil der Feind uns das nicht gönnt. Der Teufel will nicht, dass du gesund bist. Habt ihr das schon mal mitbekommen? Und darum raubt er uns Gesundheit. Gut, wir werden auch alt, unser Leben wird verbraucht. Und da steht auch was in der Bibel drüber. Es kommen die Tage, die uns nicht gefallen. Prediger irgendwo, letzte Kapitel, wo die Müller ausfallen. Habt ihr noch alle eure? Ja, ja, wenn du die dritten Zähne hast, brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Wir sollen ja kein Falsch in unserem Mund haben. Aber das hat nichts mit der Prothese zu tun. Und die meisten leben ja irgendwo mit Prothesen, nicht? Unten, oben, über. Okay, gut. Auf jeden Fall. Aber die Verheißungen Gottes, dass er gesagt hat, ich will dich heben und tragen bis ins hohe Alter. Ich habe mich vor einer Zeit beworben und ich habe den Eindruck, ich bin angenommen worden im Paulus-Club. Kennt ihr den? Paulus-Club kann ich empfehlen, die Mitgliedschaft. Und Paulus ist der nicht nur Ehrenpräsident, sondern der Erfinder und der Begründer. Und da kann man Mitglied werden. Und zwar, ich rühme mich meiner Schwachheit. Und in den Club bin ich eingetreten. Denn seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich sage, Paulus, wenn du so einen Club gegründet hast, nicht? Power, Power. Und jetzt bin ich 95 und jetzt muss ich noch ein junges Mädchen heiraten oder einen flotten BMW fahren. Nein, seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und so, ich erkenne das an. Das ist mein Lebensphase. Alt und schwach zu sein, aber kein Verlierer, kein Besiegter, keiner, über den die Philister herrschen, sondern im Rahmen meiner Zeit und Umstände und Lebensräume bin ich ein Überwinder. Sag mal Halleluja. Aber nur, wenn ihr selber drauf kommt. Das andere ist nachgesagt. So, die Situation, und hier ist wichtig, ja, seht ihr, vom Winde verweht. Soll ich doch was anderes predigen? Nein, ich kann ja auch bei der Bibel bleiben. Die Philister beherrschen das Land der Verheißung. Wisst ihr warum? Weil Israel sich gegen die Gebote Gottes versündigt hat. Und du kannst powern, so viel du willst. Wenn du nicht auf die Bedingung Gottes eingehst, hilft dir gar nichts. Und da kannst du alle Bibelstellen zitieren und da kannst du Lobpreis machen und Kopfstand. Jemand hat zu mir gesagt, ich habe 10 Tage gefastet und ich habe doch nicht abgenommen. Ja, und zugenommen hat er auch nicht. Denn wenn man was erzwingen will, nein, Gott hat Bedingungen. Was ist richtiges Fasten? Was ist richtiges Beten? Gut, ist nicht mein Thema jetzt. So, hier war es, die Feinde beherrschten Israel. Die hatten da nichts zu suchen. Die hatten kein Anrecht. Die hatten das, was sie mal waren, verloren. Wegen der Sünde waren sie bestraft worden. Die armen Palästinenser, die haben ja mal das Land gehabt. Aber Gott hat es jemand anders gegeben, weil die nicht in den Wegen Gottes wandeln. Und Gott wird uns wegnehmen, was uns eigentlich gehört, wenn wir nicht in den Wegen Gottes wandeln. So. Die Feinde haben, das ist eine alte Kriegsstrategie, die Feinde Israels haben es immer darauf angesehen, wie zerstören wir was? Die Ernte. Denn wenn die Ernte zerstört wird, dann werden die noch ärmer. Und noch ärmer heißt noch schwächer, noch geringer, noch kleiner. Und so haben sie bei ihren Ausfällen, bei ihren Überfällen über Israel immer versucht, die Ernte kaputt zu machen. Und jetzt kommen wir zu einem der Helden Israels, nämlich dieser Eleazar. Steht, er stand auf einem, und jetzt, wenn man Samuel liest, da ist es ein Linsenfeld, und wenn man Chroniker liest, da ist es ein Gerstenfeld. Ich habe gerade vorhin, als ich da saß, gedacht, ich habe versucht, das rauszufinden, was ist nun wahr, und da kam mir so, wahrscheinlich waren da Linsen und Gerste. Kann man ja, oder? Nicht? Und der eine, der das geschrieben hat, der hat nur die Linsen gesehen und der andere hat gesagt, hey, das war Gerste überwiegend. Auf jeden Fall, ich komme gleich noch auf die Gerste und auch auf die Linsen noch. Auf jeden Fall, dieser Mann, und hier ist der Eleazar mir ein wunderbares Vorbild. Dieser Mann hatte einen Stock in der Hand. Und die Bibel berichtet, Israel war auf der Flucht. Eine fantastische Bewegung. Jetzt aber nichts wie davon. Als wir in Bonn unser Gemeindezentrum bauen wollten, wir waren damals 50 Mitglieder und hatten ein Projekt vor, das 1 Million Mark kosten sollte, damals in den 60er Jahren. Und da hatten wir so einen Helden, der hat gesagt, und jetzt geht der Sadatschuk unter mit Mann und Maut. Die sind ja verrückt, mit 50 Leuten ein Millionenprojekt zu verwirklichen. Und dann ist er zu den Geschwistern gegangen und hat gesagt, jetzt müsst ihr aber das sinkende Boot verlassen. Und die Ängstlichen, was haben die gemacht? Die Fluchtbewegung ist schnell. Und wenn in einer Gemeinde Krise ist, wenn in einer Gemeinde Schwierigkeiten ist, findest du mehr Leute, die weglaufen, als die dazulaufen. Hallo? Ihr seid so tief nachdenklich. Seid ihr Weggelaufene oder Hergelaufene? Oder Dazugelaufene? Oder sitzt du schon so halb auf dem Stuhl, sag mir zum letzten Mal da, ich will die Mitgliedskarte am Schluss abgeben. Dann bist du heute richtig hier. Dann möchte ich dich herausfordern, ein Eleazar zu werden. Denn der Sieg Gottes, der Sieg für David und auf uns übertragen, der Sieg ist oft abhängig von einer einzigen Person, nämlich einer, der nicht wegläuft. Und mir gefällt der Eliasar. Der hatte nur einen Stab, der hatte nur einen Stock. Und die Schwierigkeit war, die Philister waren da. Die Israeliten haben gesagt, Angst haben wir nicht, aber laufen können wir. Und die sind weggelaufen. Und einer gegen diese ganze gottlose Herrschaften von Philister. Und die hatten nicht nur einen Goliath, sondern der hat ja noch ein paar Brüder gehabt. Nicht? Jetzt musst du dich absetzen. Das wuchten die nie. Das schaffen die nie. Diese finanzielle Krise oder dieses Missionsunternehmen, das kostet so viel. Oder an Person oder Umstände, die uns zur Flucht animieren. Wenn du ein Held werden willst, hör gut zu. Tu nicht, was die Masse tut, sondern sei bereit, eine Persönlichkeit zu werden. Und dieser Mann stellte sich und als alle wegliefen, blieb er dort stehen. Oh, ich kann das förmlich sehen. Wenn die sagten, komm du, komm, die Philister kommen. Und der Goliath hat seine Brüder geschickt. Und er sagt, hier stehe ich. Ich kann auch anders. Jetzt laufe ich mit euch. Nein, sondern hier stehe ich. Hier bleibe ich. Und Gott erwartet Menschen in dieser Zeit, die standhaft sind. Sag mal Amen. Sag, ich bin standhaft.
Ich bin standhaft.
Heute. Ja? Und was ist morgen? Und was war gestern? Weiß ich noch nicht. Je nachdem, wie viele Philister kommen. Morgen kommen die Philister. Oder gestern waren sie da, nicht? Und heute ganz schön fromm sich aufpeppeln lassen, antörnen lassen, durch kräftigen Lobpreis. So, da sind wir aufgeblasen wie die Gummibären. Und da kommt ein kleiner Dornstich und dann liegt der nasse Sack da. Nein, Eliasar blieb stehen. Er war dort und lief nicht weg. Die Ernte müssen wir einholen. Die gehört nicht den Philistern. Wir haben dafür gearbeitet. Wir haben den Acker gepflügt. Wir haben gesät. Wir haben gearbeitet. Und jetzt wollen wir auch die Ernte.
Amen.
Wollen wir die Ernte?
Amen.
Wollen wir die Ernte einfahren? Voll und ganz? Halleluja. Oh, wenn das in unseren Gliedern jucken würde. Wenn wir begreifen würden, Gott, du hast uns versprochen. Und die Philister über uns und um uns herum. Ist das nicht schrecklich? Hörte heute Bill Clinton. Von dem habe ich immer gedacht, dass er ein Gläubiger ist. Stellt euch vor, der kommt von Amerika, um bei der Schwulenparade in München mitzumarschieren. Was heute in den Nachrichten? Und wir merken, der grüne Politiker Beck, gestern war diese Schwulenparade in Warschau. Und er war da extra hingefahren und hat gesagt, endlich stehen die Homosexuellen auf. Und wir Christen, wo sitzen wir? In unseren Höhlen? In unseren klimatisierten Versammlungsräumen? Wo sitzen wir? Und der Feind raubt uns die Ernte, weil keine Persönlichkeiten bereit sind, sich hinzustellen, sich ihrem Gott zur Verfügung zu stellen und sagen, wir wollen die Ernte einbringen. Eliasar stand dort. War es ein Linsenfeld? War es ein Erbsen? War es ein Gerstenfeld? Beides ist nicht gerade ein sehr hochrangiges Produkt, oder? Würdest du für eine Linsensuppe dein Erstgeburtsrecht geben? Wir kennen einen, der hat für eine Linsensuppe einen Bauernhof weggegeben. So blöd müsste man sein. Stimmt's? Aber es gibt so Blöde, die noch blöder sind. Die geben das Reich Gottes und das ewige Leben weg für eine Linsensuppe. Und da sind nicht mal Würstchen drin. Aber dieser Eliasar, wenn der auf dem Gerstenfeld stand und Gerste, was kann man mit Gerste machen? Muckefuck-Kaffee, nicht? wir Kriegsgeneration. Hast du auch immer noch den echten guten Kaffee getrunken, aus Gerste selber gemahlen? Ich kenne die Welt, ich gehöre zu dieser Klasse. Und Gerste, was macht man aus Gerste? Wo sind die Hausfrauen? Bitte? Ach, oh, das ist Graupensuppe, esse ich gerne. Du, da muss man zu mir kommen. Mach die Kremille lecker, wie die Bananensuppe in Blandisi. Nein, aber ist nicht gerade Weizen, stimmt's, mit schönem Weißbrot und Spätzle und Schwarzwaldtorte? Gerste ist eigentlich ein Getreide für Pferde. Und als ich so drüber nachdachte, ich dachte, wenn Gerste Pferde stark macht, da will ich Gerste. Amen. Da will ich Gerste. Dass ich Muckels kriege, Geistliche. Wer will schon heute Gerste? Wer will schon das Wort Gottes hören? Bibelstunde. Nein, ein Konzert. Also alle hupfen und springen. Oh, da kannst du Leute bewegen. Aber in die Bibelstunde, in die Gebetsstunde, da ist so ein Gerstenfeld. Die meisten Gemeinden und Prediger haben lange das Gerstenfeld den Feinden überlassen. Und haben, weil ja doch keiner kommt, die Gebetsstunde eingestellt. Weil die Leute doch nicht wollen, die Bibelstunde eingestellt. Und ich weiß, wie wichtig Hauskreise sind. Aber ich weiß, wie gefährlich sie sind, wo jeder seine Suppe kocht und keine Ausrichtung mehr im Volke Gottes ist. Jeder von irgendwo seine Videos und seine Fernsehsendungen oder seine Blättchen nimmt. Hier steht einer auf dem Gerstefeld. Und ich möchte sagen, es gibt einen Platz, es gibt einen Ort, wo wir. Und wisst ihr, was mit der Gerste gemacht wurde? Ihr kennt die Geschichte sicherlich, oder ich erinnere euch dran, guckt nach, nämlich Gideon, wodurch ist er ermutigt worden, gegen die Midianiter aufzutreten. Wisst ihr warum? Na, Mädchen von damals, sag mal, was hat er gesehen? Was hat er geträumt? Er hat geträumt, wie ein Gerstenbrötchen den Berg runtergerollt kam und die Midianiter in die Flucht jagte. Und als er diesen Traum hatte, hat er gesagt, jetzt weiß ich, Gott wird uns zu Siegern machen. Musst du mal nachlesen. Gideon. Schon mal was gehört? Mr. Gideon? Ja, der über
Helden raus aus den Löchern.
Ja, warum hast du mir es nicht gesagt? Dann hätte ich was anderes gepredigt. Ja. Dann will euch Gott was damit sagen. Ich habe das wirklich nicht gewusst. Und das ist nicht gerade so ein Text, der jeden Tag in der Bibel lese steht. Eliezer stand dort und verteidigte die Ernte. Brüder und Schwestern, wir brauchen stehende, aufrichtige, aufrechte Persönlichkeiten, die die Ernte verteidigen. Nämlich, wir haben eine Ernte einzuholen. Das sind die Seelen einzuholen. Aber wir haben auch unser Erbteil zu verteidigen. Ich komme gleich noch drauf. Der Feind will uns in der Regel entmutigen durch weglaufende Leute. Wie heißt das? Die Mehrheit hat doch recht, stimmt's? Ja, ja, die wissen doch mehr. Es hat einer zu mir gesagt, 10 Millionen Fliegen können doch nicht Unrecht haben, wenn die sich auf den Misthaufen setzen und da ihr Futter holen, oder? Das ist demokratisch legitimiert, auf dem Misthaufen sein Futter zu suchen. Denn die Fliegen sind alle da. Und wenn er macht, dann fliegen sie auch alle weg. Nein. Hier stehe ich. Und ich wünsche dieser Gemeinde, ich wünsche euch, nicht nur für euch in Darmstadt, sondern ich wünsche mir und bete und sage, Gott, mach aus mir jemanden, der stehen bleibt auf dem Gerstefeld. Und egal, was die anderen machen, mit dem Stab in der Hand will ich deine Ernte verteidigen. Wisst ihr, Lass mich schnell vielleicht zwei Beispiele sagen. Wir waren mit einem Team, was wir immer noch machen, auf Missionsreise in Rumänien. Und mir lag es ganz besonders auf dem Herzen, in eine Stadt zu gehen. Schaut, Rumänisch. Cernos Kosti. Wisst ihr, wo das ist? Kennt ihr nicht? Dann müsstet ihr alle kennen. Da ist der größte Führer Rumäniens geboren, Scornocesti, nämlich der Ceausescu. Der kam aus dieser Stadt. Und ich habe an seinem Bettchen gestanden, wo er geboren war. Und dieser Mann war solch ein Atheist. Der hat Weihnachten abgeschafft. In Rumänien, ein orthodoxes Land, hatte kein Weihnachten. Und wisst ihr, was passierte? An Weihnachten hat Gott ihn abgeschafft. Ich persönlich glaube, nur nebenbei, ich persönlich glaube, dass der Ceausescu würde heute noch leben, wenn der Weihnachten nicht abgeschafft hätte. Nämlich, die haben ihn gefangen und die waren so wütend auf den, dass sie schnell einen Prozess gemacht haben und das Urteil vollstreckt. Der Sohn lebt immer noch. Aber weil kein Weihnachten war, war das ein normaler Arbeitstag. Und selbst im ZDF, die Nachrichten, der Nachrichtensprecher hat gesagt, heute ist die biblische Botschaft in Rumänien wahr geworden. Der stürzt die Mächtigen und hebt die Niedrigen. Und haben sie gesagt, heute ist Ceausescu erschossen worden. An Weihnachten. Hätte der Dussel doch nicht Weihnachten. Denn ihr wisst, meistens an Weihnachten, da werden Kriege sogar angehalten. Und man sagt, ach weißt du, jetzt machen wir mal ein bisschen Waffenstillstand und nach Weihnachten klopfen sie wieder aufeinander los. Aber man ist dann so erstmal nicht mehr so wütend und sagt, ach der arme Hund, lass den leben. Gut, ich wollte dort in dieser Stadt evangelisieren. Wir sind damit, was weiß ich, 20 Christen aus Deutschland hingefahren, haben das Bürgerhaus gemietet oder Kulturhaus, wie es heißt, und haben da evangelisiert. Und am ersten Abend schickte der Feind schon seine Kundschafter. Da kam ein junger Mann und hat gesagt, einen schönen Gruß vom orthodoxen Priester. Der kommt heute Abend und jagt euch aus der Stadt mit Knüppel. Also ein wunderschöner Anfang für eine Evangelisation. Na, ich war verantwortlich. Ich saß da so. Ich dachte, jetzt mal gucken, was machen wir jetzt, nicht? Einmal musste ich meine Küken betreuen, nicht? Und nicht, dass die nach mit blauen Augen oder gar nicht nach Hause kommen. So. Und zum anderen dachte ich, mal sehen, was kommt. Aber natürlich haben wir gebetet, aber preis dem Herrn, nichts passierte. Naja, ich denke, vielleicht warten die mal, wie sich den nächsten Tag, macht die Geschichte kurz, passierte nichts. Am dritten Tag passierte auch nichts. Da habe ich zu einem unserer Brüder gesagt, der Rumänisch spricht, ich sage, wenn er nicht kommt, gehen wir hin, besuchen wir ihn mal. Sind wir in die orthodoxe Kirche? War er nicht, aber der Küster hat uns erzählt, wo er wohnt. Jetzt war ich mutig. Ich denke, Halleluja, jetzt drehst du den Spieß um. Der wollte zu uns kommen, gehen wir zu ihm. Der musste sich ja auch bekehren. Es ging um den orthodoxen Priester jetzt. War Kommunismus vorbei. Ceausescu war tot. An seinem Bettchen haben wir gesungen, er ist Herr, er ist. Und die Schwester, die dieses kleine Museum da leitete, um ein paar Groschen zu haben, die war ganz gerührt da, nicht? Dieser Atheist, und wir haben gesiegt. Die Gemeinde Jesu ging voran. Und dann kam wieder sein Spion zu uns. Ich sag, du, also als wir zu ihm nach Hause gegangen sind, haben wir gesehen, dass er da war, aber der hat nicht aufgemacht. Der hat Angst vor uns gekriegt. Dann bin ich hin, als der sein Spion wieder kam in die Versammlung. Ich sag, was ist denn mit dem Priester? Wann kommt er denn endlich? Ja, sagt er, der wird wohl nicht kommen. Der hat gesehen, ihr habt hier 200 Leute und er kriegt keine 10 zusammen. Ich sag, gut für ihn, ich bin nicht sicher, dass unsere 200 alle so geheiligt sind. Das waren ja alles neue Leute, die sich von ihm das Gürgele umdrehen lassen. Und Gott hat uns einen Sieg gegeben und eine neue Gemeinde war entstanden. Wir sitzen da alle und sagen, ja, ob er denn mal dabei sein soll. Wenn du in eine fremde Stadt kommst und so herzlich begrüßt wirst, von den Religiösen, von den Frommen, von der orthodoxen Kirche. Dann kamen wir in eine andere Stadt, haben da aus der Straße gesungen, evangelisiert, kam der orthodoxe Priester zu mir und gesagt, hören Sie zu, dies ist hier ein orthodoxes Land. Wir wollen Sie hier nicht, machen Sie, dass Sie wegkommen. Sag ich, irgendetwas stimmt nicht. In meiner Bibel steht nichts von orthodoxen Ländern. Also ich habe etwas von der biblischen Geografie gelernt und da steht in Psalm 24, die Erde gehört dem Herrn. Ich sage, das ist, was im Grundbuch steht. Und nichts, die gehört. Ich sage, und übrigens, früher haben die immer gesagt, das ist ein kommunistisches Land. Und jetzt auf einmal ist es orthodox geworden. Und wenn wir dann kommen zu den Moslems, dann sagen sie, das ist ein muslimisches Land, ihr habt hier nichts zu suchen. Ja, sagt er, was würden Sie machen, wenn wir nach Deutschland kommen? Das ist doch evangelisches Land. Ich sage, herzlich willkommen. Und übrigens, in Köln sind eure Leute schon da. Ich sage, herzlich willkommen. Er sagt, wenn Sie nicht abhauen, dann hole ich die Kinder aus der Stadt. Das war eine größere Stadt. Und die werden euch mit Steinen aus der Stadt rausjagen. Ich habe sie gewarnt, ich meine es gut mit ihnen. So, wieder die Verantwortung von einer Gruppe von Leuten und der Anfang einer Evangelisation. So, ein Bürgerhaus gemietet und weißt du, was der in die Tat umgesetzt hat? Der schickte uns in diesem Fall einige 100 Zigeuner. Und er hat zu denen gesagt, die Deutschen sind da. Die haben Hilfsgüter mitgebracht. Die gehören euch. Und holt euch. Und als der Direktor von diesem Kulturhaus, entschuldigt bitte, die Horde Zigeuner gesehen hat, sag mal seine Worte, da hat er alle Türen abgeschlossen. Sagt er, die kommen mir hier nicht rein. Denn die haben das Kulturhaus benutzt, die Flure zur Ausstellung für Möbel. Und er sagt, wenn die mit ihren Rotznasen und die Kinder und was, die toben auf all dem Zeug rum, die machen mir alles kaputt. Die kommen hier nicht rein. Aber ich sage, wir haben doch eine Verabmachung. Und nix, sagt er, nix. Und die kamen. Oh, wo sind unsere Sachen? Ich sage, wartet, wartet, wartet. Hab den überredet, den Direktor, sag, gib uns unsere Lautsprecheranlage raus. Sag, wir machen die Versammlung draußen. Und der Priester stand da und guckte, wie das so ausgeht. Und ich habe dann ein bisschen die Leute beschwichtigt. Ich sage, wir haben Hilfsgüter für euch, aber hört zu. Erst müssen wir singen. Könnt ihr singen? Oh ja, das können wir. Und dann fing ich an, mit denen zu singen. Und die haben alle mitgesungen, begeistert mitgesungen. Ich sage so, und jetzt müssen wir beten. Und ich sage, beten, ich habe natürlich gepredigt, ihr müsst euch bekehren. Ich sage, und die alle, die wirklich Jesus annehmen wollen, ehrlich, die gehen auf die Knie. Und die ganze Schar, weißt du, der Chef bei den Zigeunern ist das so, der hat Bescheid gesagt, nicht? Und dann geguckt, und wehe, da war einer, der nicht gehorchte. Und alle waren auf die Knie. Herr, rette uns! Herr, vergib uns! Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und der Priester stand und guckte zu. Ungefähr nach einer halben Stunde hatte ich die Horde, entschuldigt bitte, die uns aus der Stadt jagen sollten, auf den Knien. Die haben gebetet und zu Gott gerufen, um Gnade und Barmherzigkeit. Halleluja! Und ich kann euch sagen, dass wieder, ihr klatscht dazu, ihr wart ja nicht dabei. Aber ihr wisst, wie militant die Orthodoxen sind. Da fliegen wirklich Steine und die sind nicht aus, wie heißt das weiche Zeug, aus Styropor. Nein, aber Gott bringt uns in Situationen, meine Schwestern und Brüder, Gott bringt uns in Situationen, da müssen wir Mut und Kühnheit haben und sagen, hier bleibe ich stehen. Ich lasse mich nicht vom Feind in die Flucht jagen. Ich weiß nicht, ob du im Team warst, als wir in Bonn evangelisierten. Wir haben immer auf der Straße gepredigt. Wir haben sogar an Verlobung, wenn Verlobung war und die Gäste zusammen waren, so nach dem Kaffee trinken, wisst ihr, was wir gemacht haben? Freimission. Hast du nie so viele Leute zusammen wie so bei Familienfeier. Ich sage, bevor es Abendbrot geht, gehen wir zusammen bei Freimission machen. Sogar bei der Hochzeit, bei meiner eigenen Hochzeit. Wie das so ist bei Pastoren, wir sind die meisten Gäste, Pastoren. Und die kannst du nicht alle predigen lassen bei einer Trauung. Aber die wollen doch alle gern was sagen. Dann haben wir eine Freimission gemacht. Und wenn dann die Braut im Brautkleid steht, was meinst du, wie viele stehen bleiben, nicht? Schon alleine deswegen. Und dann haben wir dort Freimission gemacht und da kam die Polizei. Ihr müsst aufhören. Ja, warum denn? Ja, das sind Betrunkene, die wollen die Versammlung stören. Ich sage, was ist Ihre Aufgabe? Guckte. Ja, ich sage, das ist doch Ihr Dienst, uns zu beschützen. Und hier ist ein Gottesdienst, den wir durchführen. Und das ist Ihre. Und da habe ich den Bange gemacht, dass wir eine Anzeige machen, wenn der seine Pflicht nicht erfüllt. Oder wir können auch sagen, naja, siehst du, Polizei hat gesagt, wir sollen nach Hause gehen. Endlich ein Glück. Die Polizei ist klüger als wir. Hier in Frankfurt. Ich war ja bis 75 Pastor in der Eckenheimer Landstraße. Wir hatten unser Zelt da am Opernplatz stehen. Das große Zelt. Kam die Polizei und hat gesagt, wir würden Ihnen empfehlen, heute keinen Gottesdienst durchzuführen. Es war dieses wilde Jahr, wo die außerparlamentarische und diese Diskussionen auf den Straßen waren, die Polizei mit Wasserwerber, überall explodierten Bomben. Heute haben wir eine Bombendrohung, die wollen ihr Zelt, eine Bombe losgehen lassen. Gut, man hat ja Verantwortung. Ich bin rein ins Zelt, habe gesagt, liebe Freunde, liebe Geschwister, die Polizei warnt uns, diesen Gottesdienst durchzuführen wegen Bombendrohung. Ich nehme das keinem übel, wenn jemand aufsteht und sich in Sicherheit bringt. Ich aber bleibe hier und führe den Gottesdienst durch. Wisst ihr, was passierte? Nicht einer ist aufgestanden und gegangen. Da war ich stolz auf meine Mannschaft.
Bei Gideon gingen dann 20.000 weg.
Ja, bei uns ist keiner weggegangen. Nicht einer. Und ich dachte, Halleluja, mit so einem Trupp kannst du was machen. Gott braucht Persönlichkeiten. Leute, die stehen bleiben. Lass die anderen, was weiß ich, mit Tanker ratatatatatatat kommen. Halt dich an dem Stock gut fest und verteidige das Gerstenfeld. Verteidige das Gerstenfeld. Und was bewirkte es? Es bewirkte hier, lesen wir, indem sie stehen blieben. Und Gott plant oft Widerstände in unser Leben ein. Ich nehme eine ganz dramatische Geschichte. Israel gerade befreit aus Ägypten. Auf dem Weg ins verheißene Land. Und da kommen sie zum Schilfmeer. Und hinter ihnen was? Die Heere Pharaos. Und Moses schreit, Gott, Hilfe, rette uns, die können nicht schwimmen, meine Leute. Oder was immer. Und Gott sagt, warum schreist du denn? mach schön einen Umweg. Oder bau schnell Floße. Nicht? Nein, Gott sagte, streck deine Hand aus, geh durchs Meer. Halleluja. Weißt du, wenn Gott uns zutraut, Schwierigkeiten vor uns zu haben, dann traut er uns auch zu, dass wir Sieger sein können und Sieger sein werden. Ihr kennt die Geschichte, dass die einige Leute sagen, ja, Israel ist da durchs Rote Meer gegangen und es wäre nur 5 Zentimeter tief gewesen. Und einer hörte das, wie so ein liberaler Prediger sagte, das war nur 5 Zentimeter tief. Und der verklärte das der Gemeinde die Zeit, dass die Wunder sind nur wunderbar da und so weiter. Und auf einmal, da war so ein farbiger, ganz simpler Mann, kaum Schulbildung gehabt, der fing auf einmal an zu schreien, Halleluja, praise the Lord, Halleluja. Und der Pfarrer sagte, na Jimmy, was ist denn los? Warum regst dich so auf? Sagte, it's a miracle, ein Wunder. In 5 Zentimeter tiefen Wasser sind die Pferde ersoffen. Das war noch ein größeres Wunder, stimmt's? Ich wünschte den Glauben von Jimmy. Nein, es ist genug, wenn wir glauben, dass Gott Israel trockenen Fußes durchgebracht hat. Und die Ägypter sind alle ersoffen. Ja, auch kein Wunder mit ihren Ritterrüstungen. Das hat schön wie eine Bleiente geschwommen, nicht? Nein, fliehe nicht. Ich weiß nicht, wenn Herbert letzten Sonntag drüber gepredigt hat und ich ohne zu wissen irgendwas, hat mir auch nichts erzählt, noch einmal das gleich kommt. Vielleicht ist jemand, der sich absetzen will. Vielleicht ist jemand, der flüchten will. Bruder und Schwester, hört zu. Gott braucht Helden, die stehen bleiben. Und was war das schöne Ergebnis? Auf einmal bleibt das fliehende Volk stehen und laufen nicht mehr weg. Die sehen den eindammenden Stock, vielleicht erst verwundert. Ja, warum verteidigt der ein Gerstenfeld? Es gibt doch Linsen bei Aldi, die können wir uns doch woanders auch noch holen. Der wird doch nicht sein Leben riskieren für ein bisschen Gerste. Doch, sie blieben stehen. Und dieser eine Mann, der Eliezer, brachte eine Wende. Erst war er standhaft und zweitens, er brachte eine Wende. Die Leute blieben stehen. Die Leute drehten sich um. Und weißt du, wer dann auf der Flucht war? Die Philister. Und Israel immer hinterher. Du, ich kann dir sagen, wenn der Sieg da ist, dann laufen die Leute schon dazu und wollen alle dabei gewesen sein. Hast du gesehen, wie böse ich unter den Tisch vorgeguckt habe, als die Philister kamen? Jawohl. Du, ich war doch auch dabei. Hast gehört, wie ich gesungen habe? Gequakt und gepiept hast du. Aber gut, wie ein Mäuschen. Aber gut, dass du dich gewendet hast und in die Flucht nicht fortgesetzt, sondern umgedreht, dieser Gegenbewegung. Wenn du diese zwei Texte liest aus Chronika und 2. Samuel, werdet ihr sehen, sie wendeten sich um und gingen den Philister hinterher und machten reichlich Beute. Dieser Eliezer bewahrte nicht nur das Gerstenfeld, sondern das, was die Philister geraubt haben, haben sie sich zurückgeholt. Und wir haben die Verheißung Gottes auf unserer Seite in Maleachi. Ich will erstatten, was die Käfer und das Geschmeiß gefressen hat. Gott will uns zu Siegern machen. Aber das Volk und jede Gemeinde braucht Leiter. Gott braucht Menschen, die stehen bleiben, die fest sind, die treu sind. Ich durfte in Land ist ja jetzt aufgeteilt. In Jugoslawien ist es jetzt Serbien oder Kroatien. Ich weiß jetzt nicht, wie die Grenzen da ziehen. Aber ich durfte dort in einer Gemeinde dienen. Und das Gebäude war früher eine jüdische Synagoge. War inzwischen eine Pfingstgemeinde. Und geleitet wurde diese wachsende Gemeinde für Jugoslawien, eine der größten Gemeinden, von einer Frau. Und diese Frau erzählte mir ihre Geschichte. Er sagte, ich Adele, sie sagte immer, sprach in dritter Person von sich selber. Sagt sie, ich Adele, habe mich bekehrt. Sie hatte das Evangelium von jemand gehört und hat sich bekehrt. War ganz alleine. Sie war irgendwo in Urlaub, hat sich bekehrt, kam ganz alleine zurück in ihren Dorf, Stadt war es, Subotica. Und sagt sie, und ich habe gebetet, lieber Gott, gib mir eine Person, mit dem ich Adele beten konnte. Aber ich durfte zu niemand, das war in der Zeit, als in Jugoslawien so verboten war, Zeugnis zu geben, wie in anderen kommunistischen Ländern. Und sie sagt, ich habe gebetet. Als mein Mann gehört hat, dass ich mich bekehrt habe, hat er mich geprügelt. Hat gesagt, bist du denn absolut wahnsinnig geworden? Ich bin ein Offizier aus Titus Partisanenarmee. Und wir haben die Christen verfolgt und gejagt. Und jetzt ist meine eigene Frau eine Betschwester geworden. Und er sagte, mein Mann wollte mir den Glauben rausprügeln. Und ich durfte nicht sprechen. Aber sie durfte leben für Gott. Hier und da kam ein Nachbar und sagt, was ist los bei euch? Seid ihr krank? Nö, wieso? Ja, man hört euch gar nicht mehr. Sonst hat man gehört und gesehen, wie die Teller fliegen. Oh, sagt sie, das wollte ich dir schon lange erzählen. Ich habe mich bekehrt und so weiter. Eines Tages kommt ihr Mann und bringt einen Arbeitskollegen mit. Einen Partisanenoffizier von Tito. Und sagt zu seiner Frau, du Frau, dieser Mann hat Fragen, kann ich nicht beantworten, aber es ist mein Kollege. Was war passiert? Der Kollege war gekommen zu dem Ehemann von Adele und hat gesagt, du, ich habe einen komischen Traum gehabt. Mir hat geträumt, ich bin auf dem Weg in die Hölle. Ich gehe verloren. Ich habe die Hölle gesehen. Da will ich nicht hin. Was muss man tun, um nicht in die Hölle zu kommen? Weißt du das? Er sagt, das weiß ich nicht. Und dass er überhaupt Mut hatte, in der Kaserne darüber zu sprechen. Er hat gesagt, hör zu, ich lade dich ein, komm mit, meine Frau ist so eine Fromme. Und vielleicht kann dir die deinen Traum erklären. Und er hat gesagt, hier, das und das war sein Traum, kannst du ihm antworten? Und Adele erzählt mir, sagt er, stell dir vor, mein Mann sitzt 4 Stunden und hört mir zu, wie ich dem Mann das Evangelium erkläre, weil er als Kavalier konnte er nicht seine Frau alleine mit dem fremden Mann sitzen lassen. Und dieser zweite Offizier, der hat sich bekehrt und war, als ich da war, Gemeindeältester in der Gemeinde. Und Gott hat diese Frau, die alleine in einer gottlosen Umgebung mit einem brutalen, schrecklichen Kommiskop. Sie war treu. Und ihr Mann war auch Ältester in der Gemeinde. Und ich, Adele, war die Pastorin dieser Gemeinde. Und Hunderte, vor allen Dingen junge Leute, sind gerettet worden. Durch eine Hausfrau. Nein, durch eine Heldin. Du hast mehr Potenzial, als du glaubst. Du hast mehr Berufung, als du in Realität setzt. Halleluja. Werde ein Eleazar. Montana sagt, ich will ein Held werden. Stell dich auf dein Linsenfeld. Stell dich auf dein Gerstenfeld. Verteidige das. Außer ich habe nur eine Kinderstunde. Ich habe nur einen kleinen Hauskreis. Ich mache nur in der Jugend. Ich mache nur, was machst du? Ich mache Air Condition, dass die Gemeinde frische Luft hat. Oder mit der Fahne, oder? Setz fort, es bleibt noch warm, ja. Was machst du? Entschuldigung, Sie, was machst du? Hast du schon ein Linsenfeld? Hast du schon etwas zu verteidigen? Etwas, was Erbteil ist? Oh, sagst du, ich würde lieber ein Feld mit Erdbeeren verteidigen. Oder ein Weinberg verteidigen. Oder ein Palmenhain. Gerste. Muss man doch nicht bleiben, oder? Gerste. Er verteidigte sein Gerstenfeld. Und Gott, lies mal, und Gott gab einen großen Sieg. Gott gab den Sieg. Der hat nicht mit dem Stock die Philister verprügelt. Nein, Gott, da steht ausdrücklich, Gott gab den Sieg für Israel. Weil dort ein Eliaser war, der stehen blieb. Der die Bewegung umdrehte, aus flüchtenden Verfolger machte, Nachfolger machte. Ukabaya latinimo kora. Shire golopoko robogolo. Herr, ich bete aus der Tiefe meines Herzens, dass du heute in dieser Versammlung Helden erwächst, Herr. Gott und die, die auf der Flucht sind, dass die umdrehen, dass die standhaft werden. Gott, ich bete darum, dass hier eine siegreiche Mannschaft entsteht. Herr, wir wollen dem Satan nicht das Feld überlassen. Wir wollen nicht den Homosexuellen und den Lesben und den Dirnen, die auf den Straßen stehen, wir wollen ihnen nicht die Straßen überlassen, Herr. Herr, wir wollen nicht den Wankelmütigen und den Liberalen und denen, die Bedenkensträger sind und, was weiß ich, nach allen Seiten ausgewogen sein wollen. Herr, wir wollen nicht denen die Felder überlassen. Herr, wir wollen unsere Gerste verteidigen, weil das Feld ist, wo Kraft aus für uns heranwächst. Krebentulia Krama. Herr Jesus. Und meine Schwestern und Brüder, liebe Freunde, wisst ihr, was in der Bibel steht? Auf dem letzten Blatt der Bibel? Und da kann man sich wirklich freuen. Da steht in der Bibel, über die alle, die nicht im Himmel sein werden. Eine Liste, ein ganzer Katalog von Aufzählung, wer nicht im Himmel sein wird. Und unter denen, die aufgezählt werden, die nicht im Himmel sind, stehen die Feiglinge. Und wird das nicht schön sein im Himmel? Guckst an, wen du willst. Nicht ein Feigling ist da. Sondern alle sind Helden, die stehen geblieben sind durch die Kraft des Herrn. Und Gott hat durch sie Sieg gegeben, durch jeden einzelnen von ihnen. Gerstenfeld oder Linsenfeld oder Erbsenfeld. Herr, hilf uns. Und ich möchte heute fragen, werden wir jetzt beten? Wer ist da? Sagt Gott, ich schäme mich. Ich wollte weglaufen. Vielleicht bist du weggelaufen. Vielleicht bist du als Wegläufer hier. Und hast deinen Platz verlassen, wo Gott dich hingestellt hat. Hast deine Sonntagsschulklasse, vielleicht deinen Hauskreis verlassen. Was weiß ich? Bist weggelaufen. Aber Gott findet dich, weil er dich braucht. Und vielleicht gehörst du noch gar nicht zur Armee Jesu Christi. Wenn jemand da ist, sagt Gott, hier bin ich. Ich spüre das. Nicht, weil Saracho gepredigt hat, sondern weil dein Heiliger Geist und der Heilige Geist, den habe ich gebeten. Ich habe darum gebetet, dass der Heilige Geist der Redner ist. Denn nur das, was er vermittelt, ist wirklich nachhaltend. Steh auf von deinem Platz und bleib einen Augenblick stehen. Sag, Herr, Ich habe dich verstanden. Ich habe dich verstanden. Im Namen Jesu. Hab den Mut und steh auf. Sag Gott, ich will ein Held werden. Ich will in deine Armee kommen. Im Namen Jesu. Ich will dir treu sein. Im Namen Jesu. Steh auf und bekenn dich zu der Schar derer, die in die Nachfolge Jesu kommen wollen. Bleib deinen Augenblick stehen. Bleib deinen Augenblick stehen. Hab Mut. Das ist eine Entscheidung. Sag Gott, wenn dieser Eliezer mit einem Stock gegen die Überzahl von Philistern stehen geblieben ist und du hast aus ihnen einen Helden gemacht, Herr, hier bin ich. Ich frage das deshalb, weil ich euren, versteht das nicht falsch, David bitten will, dass er sich seine potenziellen Helden jetzt anguckt, mit denen er Jesus zur Würde bringen soll. Alle, die beten können, wollt ihr eure Augen schließen und eure Hände ausstrecken, für die, die aufgestanden sind. Bleibt ein bisschen stehen, möchte, dass Herbert euch segnet, dass er ein Training mit euch fortsetzt, wenn es noch nicht begonnen ist. Helden für Gott. Helden auch unter einer Führerschaft, wie diese Helden David anerkannt haben als ihren Führer. Gott hat gesetzt in die Gemeinde. Herr Jesus, ich will dir einfach danken für deinen guten Heiligen Geist. Und guter Heiliger Geist, ich preise dich und ich danke dir, dass du mich jetzt als einfach Sprachrohr benutzt hast. Dass ich der Stock in deiner Hand war, um niemanden zu bedrohen, sondern zu trösten. Dein Stecken und Stab tröstet mich, dass du mit uns bist. Herr, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du deinen Sieg durch uns offenbaren willst. Halleluja. Bleibt im Gebet. Bleibt im Gebet. Kurabokushana. Rabbanamakiala Tratra.